Am ersten Advent ist das Wetter bei uns fast österlich und viel mit Ostern hat auch unsere Predigt zu tun. Herzlich willkommen zur Predigt aus der Petruskirche in Homberg-Efze. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext kommt später. Lasst uns beten. Herr, du sprichst zu uns. Dein Wort schenkt ewiges Leben. Amen. Der neue Gemeindebrief ist da. Wieder mal pünktlich geschafft. Mit einem Foto drin, das erst am letzten Sonntag entstanden ist. Aktueller kann er nicht sein. Nun wird er heute hier verteilt und wir verteilen und schicken ihn auch an alle, die auf unseren Adresslisten stehen und von denen wir meinen, dass sie zu unserer Gemeinde gehören. Auch wenn sie seit Jahren nicht hier waren und keinerlei Interesse an der Kirche zeigen. Aber immerhin bekommen Sie noch den Gemeindebrief. Eine gute Adressdatei ist die Grundlage für jede Werbeaktion und wir wären schön blöd, wenn wir die nicht nutzen würden. Vielleicht blättert ja doch mal jemand darin und der Aufwand war nicht ganz unnütz. Und wir hoffen, dass Menschen neugierig werden auf das, was hier geschieht. Darum schreiben wir Ihnen nett und freundlich, einladend und werbend. Ganz und gar nicht nett und freundlich ist hingegen ein Gemeindebrief, den wir in der Bibel finden. Der ist harter Tobak und euer Pfarrer würde sich kaum trauen, das hier laut zu sagen, schon gar nicht zu denen, die in die Kirche kommen und bei denen wir denken, dass sie vielleicht kommen würden, wenn wir nur ganz nett zu ihnen sind. Aber weil ich mich nicht trauen würde, das direkt so zu sagen, lese ich es vor. Es ist einer von 7 Briefen, die an 7 Gemeinden gerichtet sind, alle eng beieinander in Phrygien, bekannt aus Phrygien und Pamphylien. Im Gebiet der heutigen Türkei, sozusagen ein Pfarrbezirk von Nachbargemeinden. Der Predigttext für den heutigen Tag aus der Offenbarung an Johannes im 3. Kapitel. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Ein Affront gegen die Gemeinde, aber ein wenig verwirrend ist es. Lauwarmes Wasser und Augensalbe kommt darin vor. Wir müssen uns das erstmal genau angucken, worum es hier eigentlich geht, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Denn man muss wissen, dass Laodicea die reichste und die größte Stadt der Gegend war. Sie lag strategisch günstig, war ein Handelsplatz mit dem Sitz mehrerer Banken. Das Textilgewerbe war eine wichtige Einnahmequelle, dank der schwarzen Wolle von den Schafen aus dem Lykostal. Man bezog warmes Thermalwasser über Aquädukte aus dem Umland. Und die Stadt, man glaubt es kaum, war tatsächlich ein Zentrum der antiken Medizin und der Augenheilkunde, berühmt für Augensalbe, die aus den Quellen von Pamukkale hergestellt worden ist. Johannes wirft der Gemeinde vor, geistlich tot zu sein. Es sieht zwar alles toll aus und es geht alles seinen Gang, aber in Wirklichkeit ist nichts los. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, aber nicht so lauwarm wie das Wasser, das da aus den Aquädukten kommt. Damit du weiße Kleider anziehst, dass du herausstichst aus der Masse und nicht das schwarze Zeug trägt, was alle tragen, aus der üblichen Wolle. Und Augensalbe, dass du sehen mögest. Was Augensalbe bewirkt, das wussten die Leute in Laodicea. Aber eben damit du das siehst, was wirklich wichtig ist für das Leben. Alles Anspielungen auf die tatsächliche Situation der Stadt. Bis dahin, dass sie sich bloß nichts auf ihren Reichtum einbilden sollen. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und das hatten sie tatsächlich so gesagt. Im Jahr 60 nach Christus, als es ein großes Erdbeben gab und die Stadtverwaltung jede Hilfe für den Wiederaufbau ablehnte, die ihnen die römische Zentralverwaltung angeboten hatte. Und weißt nicht, dass du in Wirklichkeit elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ein ungeschöntes Bild der Gemeinde wird hier gezeichnet, die da offenbar nur so vor sich hin lebt, kein Feuer mehr hat, wo alles seinen Gang geht, aber schon lange kein geistlicher Funke mehr gesprüht ist. Dabei war die Gemeinde in Laodicea sicherlich nicht klein und nicht unbedeutend. Immerhin wird sie auch im Kolosserbrief erwähnt. Johannes schreibt diese Briefe an die sieben Gemeinden und beruft sich dabei auf die Autorität des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Aus dessen Perspektive sind diese Briefe geschrieben, so als hätte Christus selbst sie an die Gemeinden geschrieben. Und vermutlich gab es schon am allerersten Tag, als dieser Brief zum ersten Mal verlesen wurde, dasselbe Problem wie heute hier in der Kirche. Die, die es eigentlich betrifft, die hören ihn gar nicht. Die, die hier eigentlich angesprochen sind, weil sie lau sind im Glauben und sich nicht weiter kümmern um ihre Gemeinde, die, die meinen, es wäre ausreichend für die Kirchenzugehörigkeit, ab und an den Gemeindebrief aus dem Briefkasten zu holen, die hören das hier gar nicht. Und die hören mich jetzt auch nicht. Und die bemerken dann auch nicht diesen einen zentralen Satz, den Wendepunkt, um den sich hier alles dreht. Christus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Herrscher der Welt, der Auferstandene, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, wie es am Beginn des Briefes heißt, er steht vor der Tür und klopft an. Er kommt nicht hereingepoltert. Er kommt nicht auf einem Donnerwagen geritten. Er zwingt niemanden zu irgendetwas. Er bequatscht niemanden. Er macht kein Theater. Sondern er steht vor der Tür und klopft an. Fast schüchtern klingt das, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. Zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus Christus drängt sich nicht auf. Das heißt dann allerdings auch, ein bisschen Eigeninitiative der Menschen ist doch nötig. Wenigstens das Klopfen hören von Jesus, der vor der Tür steht. Wenigstens Interesse zeigen. Wenigstens Jesus hineinlassen in das eigene Leben. Zum Gottesdienst kommen. Er steht da draußen und klopft. Im Evangelium haben wir eben gehört, wie es begann in den letzten Tagen von Jesu Leben auf dieser Erde. Bejubelt wurde er bei seinem Einzug in Jerusalem dieser Wanderprediger, der bisher meist in den Bergen Galiläas unterwegs war, er macht sich nun auf in die Hauptstadt. Mit Palmen wird er dort begrüßt wie ein König. Eine Provokation gegen die Autoritäten, die dann auch wenige Tage später am Kreuz geendet hat. Jeder kannte ihn, alle wollten mit ihm zu tun haben. Ganz anders nach der Auferstehung. Da, wo man eigentlich den großen Triumph erwarten würde, da ist alles ganz unscheinbar und klein. Das Grab ist einfach leer. Und der Auferstandene läuft unerkannt neben Jüngern her nach Emmaus. Klein und unscheinbar. Aus dem triumphalen Empfang, wo die Massen an den Straßen standen und jubelten, ist eine Erkenntnis für wenige geworden. Am Ende steht er vor der Tür und klopft an. Das Zeichen, an dem sie den Auferstandenen erkannten, das, was das Letzte war vor seiner Verhaftung, das, was sie nun tun, wenn jemand ihn hereinlässt, ist: Ich werde das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hier ist das Zentrum. Hier ist der Kern. So hat er es mit ihnen gemacht und so haben es die Jüngerinnen und Jünger weitergemacht, als sie allein waren. Das Erste, was dann auch in der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde berichtet wird: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir leben nicht in Laodicea. Und doch ist es uns eine Mahnung, nicht selber laut zu werden, belanglos und als Gemeinde einfach nur so vor uns hinzuleben. Oder auch vor lauter Geschäftigkeit das Klopfen zu überhören. Aber ich bin fest davon überzeugt, da, wo Menschen zusammenkommen, wo sie so still werden, dass sie auf Gott hören können, dass sie das Klopfen des Auferstandenen hören können, da, wo sie Gemeinschaft miteinander haben, da, wo sie in Frieden miteinander leben, sich unterstützen, sich begleiten, da wird sich die Tür auftun und der Auferstandene tritt ein. Und ja, da, wo sie das Abendmahl miteinander feiern, so oft es geht, das Mahl als Zeichen ihrer Verbindung untereinander und mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Niemand hat uns jemals versprochen, dass es viele sein werden, die da zusammenkommen. Aber eins ist gewiss: Christus steht geduldig vor der Tür und klopft an. Und sobald jemand sich auf die Suche nach Gott macht, wird sie merken, Christus ist schon längst da. Und so starten wir heute in den Advent. So beginnen wir diese Zeit, in der wir uns vorbereiten auf das Fest der Geburt dessen, der erst triumphal empfangen wurde und dann ganz unbemerkt vor den Türen der Menschen steht. Hoffentlich gelingt es uns, ein wenig zur Stille zu kommen und sein Klopfen zu hören. Mit Sicherheit treffen wir uns weiter und brechen das Brot. So leben wir als Gemeinde. So werden Menschen auf uns aufmerksam. So freuen wir uns, wenn dann doch vielleicht der eine oder die andere aus unserer Umgebung sein Leben für Christus öffnet. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Auferstandene ist schon da. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alles, was wir begreifen, der bewahrt eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.